Mein persönliches Top-Thema ist sowieso mehr die interne Kommunikation.
Ja, ihr persönliches Top-Thema, die interne Kommunikation. Und wieso weiß ich davon nichts?
Ja, sehen Sie, gut, dass ich da bin. Hören Sie mal, ich habe mal die Zuschauerpost der letzten 3 Jahre analysiert.
Ja, da weiß ich eh, was drin steht. Ich bin ein Hassprediger, Verbalterrorist, Merkel-Mobber und das alles von unseren Gebühren.
Nein. Die Briefe meine ich nicht, ich meine die anderen.
Ach, es gibt da noch andere?
Ja, freilich, leider reichlich. Schauen Sie mal her. Sehr geehrter Herr Breol, weiter so, haben Sie den Mut, die Wahrheit zu sagen? Ja? Oder hier, auch ganz schlimm. Lieber Herr Urban Breol, Gott sei Dank sagt noch jemand, wie es ist, sonst wäre alles nicht mehr zum Aushalten.
Ja? Und?
Ja, und? Sie können doch nicht dazu beitragen, dass was ausgehalten wird, was gar nicht ausgehalten gehört.
Das ist unsere Aufgabe. Wir verleihen der Kritik eine Stimme.
Quatsch! Sie machen sich nur zum Sprachrohr einer völlig diffusen Unzufriedenheit.
Moment mal, diese Unzufriedenheit draußen ist überhaupt nicht diffus, die liegt klar auf der Hand.
Das ist überhaupt nicht klar, die ist total unklar, weil es überhaupt keine klaren Mehrheiten mehr gibt, sondern nur noch unklare Minderheiten. Die unklaren Minderheiten sind längst in der Mehrheit.
So spricht also ein Juwel.
Und das Einzige, was die unklaren Minderheiten miteinander verbindet, ist kein gemeinsames Ziel, sondern nur die gemeinsame Unzufriedenheit.
Ja, na also, ihr und mein Bundespräsident hat doch neulich gesagt, wir müssen das sehen, was uns verbindet, nicht das, was uns trennt.
Der kommt immer so ein bisschen wie Kermit der Frosch um die Ecke, oder?
Applaus, Applaus, Applaus!
Robot Nummer 234, 234, Bombenpakete. Hallo und herzlich willkommen zum doch gar nicht total verregneten, sondern jetzt sogar sonnigen Comport Nummer 234, den ich am heutigen, verdammt, jetzt habe ich das Wetter ja schon verraten, nicht regnerischen Freitag, dem 5. November, guck, tatsächlich, 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:38.
Yep. Und... das Intro, das ist Priol aus der neuesten Anstalt, beziehungsweise Priol mit Pelzig aus der neuesten Anstalt. Weil ich mir dachte, den kann ich ja auch mal irgendwo unterbringen. Und dann haben wir hier die übliche Dreiteilung drin versteckt, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space, Mietmafia und auch Neuem vom LHC. So wie eigentlich üblich. Wobei das mit dem LHC demnächst ja dann dank Winterpause auch wieder vorbei ist, aber ja. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr hier einfach weiterhört, das ist dann Teil 3, die Tech, Space und Co-Ecke, in der immer noch ein startbereites Shuttle rumsteht. Ja, das hatten wir letzte Woche schon. Dann sich ein paar Meldungen aus der Mafia-Ecke verstecken, ein paar Fanboy-Meldungen, ein paar Atommeldungen und natürlich die eine Meldung aus dem LHC. Und mehr. Broken Cloudsieger. Cool Greetings bei 14 Grad, die sich wie 15 oder 12 anfühlen. Auf gar keinen Fall wie 14. Und Wind macht zwischen 26 und 43 km/h. Aus westlichen Richtungen. Ja. So. Und da bin ich dann wieder. Mit der Absicht, hier nicht ganz so lange zu brauchen. Weil mir ist da eben eine Meldung, noch ins Outline reingefallen, auf die ich ja gewartet hatte. Die kommen nämlich jetzt auch gleich aus der Space-Ecke. Wenn ihr euch dafür interessiert, dürft ihr mitbekommen haben, dass Shuttle Discovery noch nicht gestartet ist bis zum Freitag, weil da alle möglichen Sachen dazwischen kamen. Letzten Freitag waren es ein Tag Verschiebung to repair air leaks in the right hand Ohms Port. Am Samstag war es eine Verschiebung auf den 3. November. Am 2. November gab es dann schon einen Scrub für at least 24 hours. Und am Donnerstag haben sie sich die Wetterlage angeguckt und haben noch nicht mal mehr den Tank volllaufen lassen. Und sie hatten dann im Nachhinein auch recht, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Shuttle hätte starten sollen, wären die Wetterbedingungen in mehreren Punkten nicht akzeptabel gewesen. So, und jetzt der Grund, warum ich mich hier ein bisschen beeilen will. Naja, also heute hat sich das Mission Management Team zusammengesetzt. Nicht nur, dass sie eine 70% Wahrscheinlichkeit haben, dass sie zum Startzeitpunkt, nämlich 20 Uhr, was waren es, 3, starten können vom Wetter aus, sondern das Mission Management Team hat auch dann schon grünes Licht gegeben. Tank darf vollgemacht werden, der große rostrote externe. So, von daher habe ich so die dumpfe Hoffnung, dass ich dann vielleicht doch nochmal irgendwie ein startendes Shuttle kriege diese Woche. Aber ja, gut, hatte ich ja letzte Woche auch schon angemerkt, dass es durchaus sein kann, dass das nicht klappt. Also es kann auch durchaus sein, dass es jetzt heute nicht klappt. Wenn die bis, wie war das, bis 7. nicht oben sind, dann wird es allerdings vor Anfang Dezember gar nichts, weil Beta-Cutout ihnen in den Weg kommt, also die Station in einem Winkel zur Sonne steht, dass die Kühlungssysteme da sehr unglücklich drüber wären. Und darauf lassen sie es dann nicht ankommen, dass ihnen irgendwie ihr Shuttle überhitzt oder unterkühlt. Ich vermute mal eher überhitzt. Und ja, dann müssen wir gucken. Ich hoffe ja jetzt drauf, dass es dann heute doch nochmal einen Shuttle-Start gibt. Und ich hoffe vor allen Dingen auch drauf, dass er cool wird. Ja, so. Dann gab es am 2., das müsste Dienstag gewesen sein, gab es einen Jahrestag, nämlich einen 10. Jahrestag. Nämlich ISS in Bemannt ist das erste Mal am 2. November 2000 aufgetreten. Da ist nämlich die erste Soyuz TM irgendwie so an die noch relativ kleine internationale Raumstation angedockt und hat die erste Langzeitbesatzung da oben abgeliefert. Und ja, von daher, wie war das, Discovery war da auch nicht unwesentlich beteiligt, da Zeug hinzufrachten. Plus, das haben sie ja jetzt in der Cargo Bay, da so ein großes zusätzliches Modul, was früher mal ein Lieferwagen war. Hey, den lassen wir da. Leonardo. Permanently Manned Module, PMM. Ja, mit dem Robonaut 2. Ah, gut. Ja, müssen wir gucken. Also von mir aus heute steht da noch ein Shuttle-Start an. Wenn diese Datei hier am Sonntag rauskommt, dann ist Shuttle entweder schon gestartet oder startet nicht mehr in diesem Monat. Ich hoffe mal auf, ist schon gestartet. Das wäre irgendwie nett. Aber ja, so. Dann gibt's den Krypto-War, habe ich aus dem Heise-Ticker rausgeklaut. Die Electronic Frontier Foundation, EFF, hat nach eigenen Angaben 3 dem US-Justizministerium untergeordnete Behörden auf Herausgabe von Dokumenten verklagt, mit denen eine S-Bahn vorbeifährt. Und Wind. Ich hasse Wind. Um genau zu sein, hasse ich Wind, wenn er zu doll wird. Also so ungefähr immer. Naja, nicht ganz. Als es so ganz böse sommerlich war, da habe ich Wind nicht gehasst. Da ist aber auch nicht doll gewesen. Wo war ich? Auf Herausgabe von Dokumenten verklagt, mit denen eine angebliche Notwendigkeit verstärkter Internetüberwachungsmaßnahmen begründet wird. Die Spitze des FBI habe öffentlich gefordert, dass der Einbau von Hintertüren in elektronische Kommunikationssysteme nötig sei, um den Erfolg von Abhörmöglichkeiten aufrechtzuerhalten, begründet die US-Bürgerrechtsorganisation ihren Vorstoß. Die Polizeibehörde solle daher nun die behauptete Schutzlücke belegen. Na, oder anders ausgedrückt, die lassen sich nicht einfach so bieten, dass da jemand behauptet, ja, das ist ganz doll wichtig, Ausrufezeichen, 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 sondern sagen, ja, wenn das so ganz doll wichtig ist, dann belegt das. Hier aber mal zackig. Auch von der Drogenbekämpfungsbehörde Drug Enforcement Administration, DEA, und der Strafrechtsabteilung des Justizressorts verlangt die EFF auf Grundlage des US-Informationsfreiheitsgesetzes, Freedom of Information Act, Erläuterungen, inwiefern deren Mitarbeiter auf Hindernisse bei der Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Online-Kommunikation gestoßen seien. Hintergrund der Initiative ist, dass die US-Regierung Berichten zufolge an einem Gesetzentwurf zum einfacheren Abhören von Internet-Telefonaten, verschlüsselten E-Mails und Chat-Nachrichten arbeitet. Entwickler von Software für Peer-to-Peer-Kommunikationslösungen wie Instant Messaging oder für Internet-Telefonie sollen dadurch angehalten werden, Anwendungen schon vom Design her abhörfreundlich zu gestalten, bla und so weiter. Na, das war die Geschichte, dass irgendwie alle Systeme eine Hintertür für die Behörden haben sollen. Was ja dann, also wenn man das wirklich macht, dann kann man die gesamte Verschlüsselung praktisch komplett in die Tonne treten. Weil Verschlüsselung, die eine Hintertür hat, ist nichts mehr wert. Und vor allen Dingen, weil man davon ausgehen kann, dass die Leute, die sich sowieso nicht an Gesetze halten, sich dann auch nicht an ein Gesetz halten, was verlangt, dass sie gefälligst abhörbare Verschlüsselung zu verwenden haben. Kann man also davon ausgehen, dass die abhörbare Verschlüsselung nur von den Leuten genutzt wird, die sie sowieso nicht brauchen. Na, von daher, ja, und? Und da will jetzt die EFF wissen, wie denn die Begründung in real aussieht. Dann haben wir hier tatsächlich Sonne. Und da hinten einen blauen Himmel. Nur, dass der blaue Himmel nicht da ist, wo die Sonne jetzt gerade rumsteht. Aber hey, dafür, dass das Wetter eigentlich angekündigt hatte, heute den ganzen Tag durchzuregnen, bin ich ja positiv überrascht von so ein bisschen Sonne. So, dann gab es Mafia-Meldungen. Als erstes erstmal Verdi. Ja, es ist mal wieder Zeit, dass ich auf die Verdi-Pfeifen eintrete. Die haben es aber auch irgendwie nicht besser verdient. Da gab es am letzten Freitag eine Meldung bei Netzpolitik.org. Es gibt ein Positionspapier des Verdi-Bundesvorstand zum Thema Urheberrecht, was wir mit dem Stand vom 25.10.2010 zugeschickt bekommen haben. Unklar ist momentan, ob das Papier schon beschlossen wurde oder noch in der Diskussion ist. Höhepunkt ist auf jeden Fall auf der letzten Seite eine Idee, die im vergangenen Jahr als Stoppschild Furore machte. Doppelpunkt, Anführungszeichen. Verdi wirbt für den Grundsatz, durch Aufklärung und Transparenz Sanktionen so weit wie möglich unnötig zu machen. Deshalb halten wir es für notwendig, um illegale Nutzungen zu vermeiden, auf den Schutz des Urheberrechts und die Gefahr einer Verletzung eindeutig hinzuweisen. Ziel ist, technische Instrumente zu finden, die es ermöglichen, dass beim Aufruf einer Seite mit illegalen Angeboten ohne Registrierung der NutzerInnen-IP auf dem Monitor eine von dazu legitimierten Institutionen vorgeschaltete Information über die Rechtswidrigkeit des Angebots und dessen Nutzung erscheint. Verdi und Internet, im Zweifelsfall gilt hier das Prinzip, denn sie wissen nicht, was sie tun. Apropos, ein weiterer Höhepunkt ist ja, Verdi setzt sich für eine konsequente Verfolgung der Betreiber illegaler Tauschebörsen ein, die sowohl die NutzerInnen als auch die UrheberInnen schädigen. Die oft ahnungslosen NutzerInnen, die durch Ausnutzung ihrer dezentralen Serverkapazitäten gleichzeitig als Anbieter illegaler Inhalte missbraucht werden, sowie die UrheberInnen, die das Verfügungsrecht über Werke verlieren. Noch Mitglied bei Verdi? Vor dem Austreten kann man sich auch nochmal beschweren. Na, Verdi, die auch einmal für ein Leistungsschutzrecht waren, weil das könne ja den UrheberInnen helfen. Haben wir übrigens um 12. Schon noch 8 Stunden bis zum Shuttle-Start. Ja, wobei in 8 Stunden wissen wir bereits, ob wir einen Shuttle-Start kriegen oder nicht. Ja, T-minus 9 minutes and holding, da kommt die Entscheidung. Also hier, wer die Pfeifen, die tatsächlich für Zensur, für Urheberrechtsbla sind und die der Meinung sind, dass die Verfolgung der BetreiberInnen von TauschbörsenInnen, also mal ganz davon abgesehen, dass ich dieses ganze Innengekröse alles immer nur lustig finde, aber ja, Verdi, für Leistungsschutzrecht, also für Urheberverwertungsaufbohrungen, Urheberrechtsverwertungsinhaber. Na, ist ja nicht so, dass irgendwie die Urheber mit einem Leistungsschutzrecht irgendwie gefördert würden, ganz im Gegentum. Da werden die Verlage mitgeschützt. Da haben also auch nur die Verlage was von, weil dass die irgendwas an irgendwen weitergeben, da glauben doch auch die Verdi-Pfeifen nicht dran, oder? Na, also, ja, hey, Verdi, toll. Ich weiß schon, warum ich nicht in eine Gewerkschaft eingetreten bin, trotz lustigem Betriebsübergang. Weil das nämlich nichts bringt. Weil man da nämlich so eine Pfeifen mit fördert. Und dass man die irgendwie da rausgeekelt kriegt, da glaube ich ja nicht dran. Ne, die eigentlich viel spannendere Frage wäre jetzt noch, kriegen die eigentlich auch Geld von irgendwelchen Content-Mafiosi? Oder lassen die sich so einen Scheiß einfallen, ohne dass sie dafür bezahlt werden? Na, weil im Zweifelsfall kriegen sie Geld von irgendwelchen Mitgliedsbeiträgen. Na, also, ja. Finde ich dann schon irgendwie, drücken wir es mal höflich aus, eklig. So, dann hätten wir hier noch Verjammer, habe ich es genannt. Ist eine heiße Meldung. Die Gebührenreform von ARD und ZDF wird nach Befürchtungen der Zeitschriftenverleger die Presse in Deutschland weiter schwächen. Mit der Investitionskraft der neuen Haushaltsabgabe könnten die Sender ihre kostenlosen Internetangebote zulasten der privaten Medien weiter ausbauen, erklärt der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ am Dienstag in Berlin. Muss ich dazu wirklich was sagen? Muss ich? Die Pfeifen jammern rum. Oh, die bösen, bösen öffentlich-rechtlichen Stellen, die Inhalte, die von allen Bürgern quasi bezahlt werden, dann auch noch kostenlos zur Verfügung. Sollen sie doch ein P-Modell machen. Die Online-Expansion der öffentlich-rechtlichen Presse gefährde Pressevielfalt und Meinungspluralität. Wait, what? Also, ich meine, ist längst nicht alles Gold, was da öffentlich-rechtlich glänzt. Aber, also die Argumentation müssten sie mal bei Gelegenheit nochmal irgendwie erklären. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, die zu raffen, aber, what? Sagte VDZ-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Fürstner auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes. In diesem Jahr werden die Zeitschriftenverlage nach einer Prognose ihren Umsatz um 1,1% auf rund 7 Milliarden Euro 2009. Milliarden. Steigern. Fürstner ergriff gratis Anwendungen der Öffentlich-Rechtlichen im Netz wie die geplante Tagesschau-App für Tablet, PCs und Smartphones an. Die übrigens seit Ende letzten Jahres ist da eine große Welle, aber ich habe noch nichts von der Tagesschau-App gesehen. Na, das war ja irgendwie der Aufmacher Anfang des Jahres. Und ist da bisher irgendwas bei rumgekommen? Nö, gar nichts. Das ganze Gebrülle. Die Anstalten würden immer mehr zu kaum kontrollierbaren Institutionen, denen Markt und Marktpreise egal seien. Ja, wie sollen das funktionieren? Sollen die, nachdem sie ja ohnehin schon Gebühren von allen potenziellen Nutzern nehmen, sollen die dann auch tatsächlich ernsthaft noch für die Sachen bezahlen lassen? Na, so frei nach dem Motto, ja, einerseits zahlt man Gebühren und andererseits soll man dann aber für jeden Aufruf einer App auch nochmal wieder bezahlen? Hallo? Na, das hat irgendwie was mit den Gebühren dann nicht am sinnvollen Hut, ne? Weil wenn ich irgendwie für jeden Aufruf bezahlen muss, dann möchte ich aber nicht auch noch Gebühren für ein Handy zahlen. Na, aber das fällt irgendwie den VDZ-Pfeifen nicht auf. Beziehungsweise das ignorieren die. Hier müsse die Medienpolitik das Gleichgewicht wiederherstellen. Auch die sogenannten 3-Stufen-Tests für die Zulassung von Internetangeboten hätten versagt. Ein Dorn im Auge ist den Verlegern auch die Abrechnung für Internet-Bannerwerbung. Die Suchmaschine Googler leitet zwar Leser auf die Seiten der Verleger, habe aber bei der Abrechnung von Werbung ihre Spielregeln durchgesetzt. Bezahlt würde Werbung im Netz per Klick und nicht wie in den Printmedien über Reichweite und Wahrnehmung der Anzeigen. Ja, weil das da eine Anzeige ist, noch längst nicht bedeutet, dass das jemand auch tatsächlich haben will. Die wollen also ihr veraltetes Geschäftsmodell des, ja, aber wir haben es so und so vielen Milliarden Leuten vors Gesicht gehalten. Gekauft hat zwar kein einziger, aber wir wollen trotzdem für die Milliarden an Leuten, die etwas hätten kaufen können, Geld haben. Ne? Ich meine, das erinnert mich irgendwie an die Gebühren, die man ja auch bereits für das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes zahlt und nicht für die Nutzung. Weil die Nutzung nun mal einfach schlicht und ergreifend nicht auswertbar war, als sie eingeführt wurden. Na, also die Verleger pfeifen wollen jetzt also auch Geld dafür, dass sie anderen Leuten irgendwo Werbung vors Gesicht gehalten haben. Ja, dass der Preis für Blenden, wir blenden hier einfach nur mal Banner ein und die werden nie angeklickt, ziemlich niedrig ist. Naja, hallo? Mal ganz davon abgesehen, dass sie den Preis ja auch selber kaputt gemacht haben, indem sie nämlich gesagt haben, hey, die machen wir hier immer billiger und immer billiger. Und sich jetzt wundern, dass sie da kein Geld mit einnehmen. Ja, ach, dann geht doch sterben. Däh. Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie ja hier das große Brüllschwein da, der Springer Verlag, wie viel Milliarden plus gemacht hat im vergangenen Jahr. Also denen geht's ziemlich gut. Da könnte man durchaus die Frage in den Raum stellen, warum sie dann der Meinung sind, dass sie irgendwie keinen Umsatz im Internet machen könnten, weil sie eigentlich nur noch im Internet wachsen. Auf Papier sind sie nämlich schon am Versterben, aber pff. Ja gut, die haben mit jetzt Zeitschriftenverlegern nicht viel am Hut. So, dann hatte ich vor einigen Wochen schon mal die Meldung, dass in Österreich die Content-Mafia ja Zensurforderungen an die ISPs gestellt haben. Die ISPs haben sich allerdings einfach mal so geweigert. Und jetzt wollen einige Unternehmen aus der Filmbranche Internetsperren in Österreich gerichtlich erzwingen. Eine entsprechende Klage wurde nach Angaben des österreichischen Branchenverbandes Verein für Antipiraterie der Film- und Videobranche VAP gegen UPC eingebracht. UPC ist der größte Kabelnetzbetreiber des Landes und auch im DSL-Geschäft tätig. Na, also so frei nach dem Motto, ihr macht keine Zensur, wenn wir das von euch verlangen, jetzt verklagen wir euch, damit ihr Zensur macht, wenn wir das von euch verlangen. Na, ich meine, der einfachste Weg wäre einfach, die Content-Mafia zu verbieten. Schon hätte man deutlich weniger Probleme. Ich keine Ahnung, ob man die Content-Mafia einfach so verbieten kann, aber es wäre zumindest mal eine Idee, über die man mal nachdenken sollte. Ich meine, die Alternative mit taktischen Nuklearsprengköpfen auf die einzuwirken, ist ja dann doch ein bisschen invasiv. So. Genau, das dazu. Dann gibt's Fanboy-Meldungen. Da gibt es zum Beispiel mal den Daylight Savings Time Fehler in Australien und auf der Südhalbkugel ist er schon aufgetreten. Und seit letzten Sonntag die Sommerzeit hier vorbei ist, tritt er jetzt hier auch auf. Nämlich automatisch wiederholende Wecker, wenn man die eingerichtet hat, die automatisch wiederholen, aber irgendwie nicht zur richtigen Zeit. Also eine Stunde zu spät, genau genommen. So, als hätten die irgendwie nicht mitgekriegt, dass da eine saubere Umschaltung ist. Offizielle Aussage damals, als es nur auf der Südhalbkugel auftrat, also Australien und Neuseeland, war, ja, das würde in der Software demnächst gefixt. Jetzt letzte offizielle Aussage zu dem Thema ist, ja, wenn in USA die Sommerzeit vorbei ist, also diesen Sonntag, würde sich das Problem beheben. Was effektiv hieße, dass irgendwo in iPhone Logik unterwegs ist, die sich nach US-Regeln richtet, auch wenn sie nicht nach US-Regeln funktioniert, was ich schon irgendwie ziemlich komisch fände, aber vorstellbar wäre es. Also die Zeit umgestellt, die offiziell sichtbare Zeit umgestellt, haben sie jedenfalls korrekt. So, das ist es schon mal nicht. Also man sieht zumindest nicht, dass irgendwie die Wecker alle falsch gehen würden. Mich trifft es jetzt auch nicht akut, ich habe genügend Alternativwecker. Beziehungsweise hier das 3G-iPhone, das hat den Fehler ja nicht. Na, also es ist irgendwie ein Fehler, der in iOS 4.1 oder von mir aus auch 4.2 auftritt. 4.0 oder 4.1, so rum. 4.2 könnte ihn bereits gefixt haben. Aber gut, 4.2 ist ja noch nicht erhältlich. So, dafür gab es am Dienstag dann die Meldung, dass iOS 4.2 in Golden Master Status gewechselt wäre. Oder anders ausgedrückt, das letzte Mal, als ein iPhone-Update in Golden Master Status gewandert ist, hat es eine Woche gedauert, bis es dann auch tatsächlich verfügbar war. Das war 4.1. 4.2 ist ja jetzt dann das große Update, wo dann auch das iPad auf eine 4er-Version mit aktualisiert wird und damit also das erste richtige Update bekommt. Alle anderen iPad-Updates waren ja mehr so Knuffel-Updates, irgendwelche Kleinigkeiten. Und jetzt, also 4.2 ist Stand, während ich das hier aufnehme, noch nicht offiziell verfügbar. Was man da wohl auch noch braucht, wenn man das unbedingt haben will, ist auch irgendwie noch ein auch noch nicht verfügbares iTunes-Update. Von daher, warten wir mal ab. Ich hoffe drauf, dass sie sich nicht so unheimlich lange Zeit lassen damit. Weil, also so Multitasking auf dem iPad stelle ich mir schon irgendwie ziemlich cool vor. Also frei nach dem Motto, den Feedreader nicht mehr ständig zu- und wieder aufmachen müssen. Sondern einfach hin und her wechseln zwischen Outline und Feedreader wäre zum Beispiel schon mal eine Sache, die könnte mich begeistern. Also sie begeistert mich, bis auf die Tatsache, dass das Display halt nicht gar so gigantisch ist, auf dem iPhone ja schon. Von daher, jo. Und dann gibt es da eine VLC-Geschichte, da gibt es eine App für iPad und ist auch mal abgedatet worden, dass sie auch auf dem iPhone läuft, wo man also irgendwie Videos per iTunes da reinschubsen kann, indem man irgendwie durch 5 brennende Reifen springt. Will heißen, ich habe das Ding irgendwie noch nie genutzt, aber hey. Und da ist also irgendwie ein VLC drinne und da kann man so ungefähr jedes Videoformat mit angucken, wenn man denn die Videos erstmal durch die 5 brennenden Reifen da reingebracht hat. Und nun ist der Scherz, der VLC als solches steht ja unter einer GPL, also unter der GNU General Public License, was einem ja gewisse Freiheiten gönnt. Und jetzt ist da irgendwie einer der VLC-Entwickler der Meinung, dass die Tatsache, dass eine App auf dem iPhone ja immer mit irgendeinem DRM umgeben ist, der GPL widersprechen würde. Na, da kann man halt die App nicht irgendwie umbauen und neu schnitzen und was weiß ich nicht. Und hat sich da jetzt auch mit einem entsprechenden Claim an Apple gewandt, so dass die Vermutung im Raum steht, dass, also wenn Apple sich der Geschichte annimmt, durchaus VLC-App aus dem App Store verschwinden kann und auch nie wiederkommen kann. Weil die ganzen Claims, die GPL da stellt, die kann man im App Store einfach nicht erfüllen können. Das geht nicht. Im App Store gibt es halt die Apps nur mit DRM und mit Tralali und Tralala. Und dran rumbauen und dann selber neu ausführen, funktioniert da halt auch nicht. Das ist nun mal das Konzept vom App Store. Und ja, der Scherz ist so, die Beschwerden, die treffen natürlich auch auf andere App Stores zu. Also auf einem Androiden-System kann man das Ding dann im Zweifelsfall auch nicht laufen lassen. Und also zumindest bei denen man nicht selbst an Apps rumfingern kann, also iPhone, Android, Winphone, Mac. Und da stellt sich mir dann die Frage, ob diese Freiheitsrechte so toll sind, dass man eine App jetzt quasi komplett verbietet, dass die über irgendwelche App Stores verteilt werden darf. Also ich meine, ich finde es ganz nett, dass ich eine App kostenlos kriegen kann, die ich zwar irgendwie noch nie genutzt habe, aber zumindest habe. Und wenn mich dann irgendwas überkommt, dann kann ich sie ja vielleicht sogar mal nutzen. Und deswegen lasse ich die jetzt auch auf allen Devices drauf und warte einfach mal ab. So, genau, dann gibt es eine Daylight Savings Time Doku. Die ist mir gestern bei Herrn Daring Fireball, John Gruber, ein und in die Finger gefallen. Wobei, gestern? Ja, gestern. To resolve this behavior for existing alarms, set the repeat interval to never. You will need to reset these alarms for each day you need them. After November 7th, 2010, you can set your alarms to repeat again. Na, also, ja, zu dem Zeitpunkt, wo in den USA die Sommerzeit zu Ende geht, sollen die sich wiederholenden Alarme von alleine wieder funktionieren. Was da schon irgendwie die Frage aufwirft, WTF? Okay, es würde dafür sorgen, dass der Fehler in USA praktisch nicht auftritt, weil die in USA halt alle an dem einen Tag ihre Sommerzeit abschalten und damit von dem Fehler nicht betroffen sind. Aber irgendwie so ein bisschen qualitätsgesichert hätte ich dann doch lieber. Aber anscheinend ist in 4.2 der Fehler auch schon gefixt. Aber er bezweifelt, dass 4.2 noch vor dem 7. November rauskommt. Ja, ich meine, das müsste heute sein. Ich hätte ja nichts dagegen, heute irgendwie ein 4.2 zu bekommen. Andererseits gibt es heute einen Shuttle-Start, den ich gucke. Wo die Podcast-Post-Production dann auch ganz heftig gekürzt werden muss. Weil ich sonst nämlich bis fast dran an den Shuttle-Start beschäftigt wäre. So, dann zerbröselt OpenOffice noch weiter. Nämlich über 33 der freiwilligen Helfer der deutschen Sektion kündigten ihren Rückzug aus dem Projekt OpenOffice.org an. Darunter die beiden Co-Leads Marco Möller und Jacqueline Rahimipur sowie der komplette Vorstand des Vereins OpenOffice.org Deutschland. Und also im Wesentlichen Orakels Strategie, sich nicht mit den LibreOffice-Leuten einzulassen, sorgt dafür, dass jetzt OpenOffice in Deutschland sich praktisch in Wohlgefallen auflöst. Da gibt es jetzt niemanden mehr. Oder zumindest in der Führungsriege gibt es jetzt niemanden mehr, weil die Führungsriege praktisch komplett zurücktritt. Ne, von daher, hey, Oracle ist gerade dabei, sich richtig beliebt zu machen. Also können sie ruhig so weitermachen. Ne, sie haben jetzt auch schon irgendwie irgendwelche Java-Geschichten schon mit Schwung an die Wand geklatscht. Also die Richtung, in die sie da unterwegs sind, drücken wir es mal vorsichtig aus. Wenn ich an der Software hängen würde, so richtig ganz doll hängen würde, würde ich das gerade überhaupt nicht lustig finden. So, nur hänge ich jetzt irgendwie nicht akut an OpenOffice und auch an Java hänge ich nur begrenzt. Also ich meine, okay, verdiene ich Geld mit, also von daher so ein bisschen hänge ich dran, aber mei, geht halt auch ohne. Blauer Himmel. Nett. Also Oracle macht sich da gerade extrem unbeliebt im Open-Source-Bereich, beziehungsweise so irgendwie einmal quer durch die Landschaft. Also so Igel in einer Kondomfabrik ist so der Stil. Axt im Walde. Elefant im Porzellanladen. You get the picture. So, dann ist Microsoft, nämlich ein Bob Muglia, wie man mal den ausspricht, als Microsoft-Präsident zuständig für Server und Werkzeuge, hatte dann ein Gespräch mit ZDNet die zukünftige Entwicklung von Silverlight und die Haltung zu HTML5 skizziert. Demzufolge will sich die Firma auf den Einsatz des Web-Frameworks in seinem neuen Betriebssystem Windows Phone konzentrieren. Wenn es darum geht, Silverlight als plattformübergreifende Technik zu bewerben, hat sich unsere Strategie verschoben, wird Muglia zitiert. Die Software werde zwar auf verschiedenen Betriebssystemen und Web-Browsern funktionieren und weiterentwickelt, aber HTML ist die einzige plattformübergreifende Lösung für alles, einschließlich iOS. Es werde eine Nachfolge des im April vorgestellten Silverlight 4 geben, der Termin dafür stehe jedoch noch nicht fest. Microsoft hatte Silverlight ursprünglich als Alternative zu Flash und HTML entwickelt. Es sollte interaktive und multimediale Webanwendungen unabhängig vom benutzten Browser und Betriebssystem bereitstellen. Allerdings erfordert die Wiedergabe von damit erstellten Inhalten ebenso wie Flash ein Plugin, was es natürlich nicht für jedes Betriebssystem und schon gar nicht irgendwelche Geräte gibt. Also genau genommen wäre mir nicht mal bekannt, dass es irgendwie Silverlight-Plugins für Androiden-Systeme gäbe. Es wäre ja auch irgendwie putzig, wenn Microsoft plötzlich Android akzeptieren würde. Oder WebOS oder eben das iPhone. Aber gut, im iPhone kommt ja auch Flash nicht an. Na, also, ja. Da sind sie allerdings ein Stückchen später sind sie zurückgerudert. Nein, nein, das hieße ja gar nicht, dass sie Silverlight aufgeben würden. Aber bla bla. Na, also irgendwie ist ihnen dann auch aufgegangen, dass sie da sich gerade so ein bisschen eigenartig verhalten. Aber hey, mach ruhig so weiter. Na, also ich meine, okay, dass sie einsehen, dass HTML irgendwie cooler ist und vor allen Dingen breiter verbreitet ist als ihr Proprietärkrams, ist ja schon mal eine Einsicht. So, dann gibt's gibt's Atommeldungen. RWE tauscht nämlich sparsam. Und zwar nach Informationen der Frankfurter Rundschau tauscht das Unternehmen noch in diesem Jahr im Block B von Kraftwerk Biblis die Hälfte der Brennelemente aus. Damit fällt dafür nämlich dann auch keine Brennelementesteuer an, die nämlich erst ab 2011 erhoben wird. Bei einem Austausch nach dem 1. Januar hätte das mal eben bummelig 280 Millionen Euro Steuern gekostet. Und so ist jetzt der Einsatz von 92 neuen Brennelementen in Biblis B gerade außerhalb des Anwendungszeitraums der Steuer und führt somit zu einer Vermeidung einer Steuerpflicht in Höhe von rund 280 Millionen Euro. Oder anders ausgedrückt, in Biblis betreibt RWE gerade Steuerersparnis, indem sie nämlich einfach rechtzeitig vor Einführung der Brennelementesteuer einfach mal noch großräumig alles an Brennelementen austauschen, was irgendwie nicht bei drei irgendwo verschwunden ist. Ja, dann müssen sie die Dinger allerdings, glaube ich, noch irgendwie anfahren, damit die nicht offiziell doch noch steuerpflichtig werden können. Bum, 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 bum. Genau. Die vom Bund zur Haushaltskonsolidierung eingeführte Steuer wird laut Gesetz fällig, wenn ein Brennelement erstmals eingesetzt wird und eine sich selbst tragende Kettenreaktion ausgelöst wird. Das Ministerium bestätigt den Vermerk, man habe den Bund auf den Sachverhalt hingewiesen, sagte ein Sprecher. RWE teilt auf Anfrage mit, man fahre Biblis B Mitte November herunter, weil Reparaturen an der Turbine im nicht-nuklearen Teil nötig seien. Um den Stillstand zu nutzen, werde auch der Reaktorkern optimiert, sagte ein Konzernsprecher der FR. Das heißt, abgebrannte Brennelemente werden auch durch neue ersetzt. RWE plant, laut dem Ministeriumsvermerk, 92 von 193 Brennelementen zu ersetzen. Der Umfang sei von der Kernphysik vorgegeben. Dummerweise ist die Zahl 92 allerdings auch irgendwie ziemlich hoch. In den Jahren seit 2000 tauschte RWE nur einmal ähnlich viele Brennelemente aus, nämlich 2001 waren es 96, sonst lag die Zahl zwischen 0 und 72. Na, oder anders ausgedrückt, man kann schon irgendwie die Vermutung äußern, dass ihnen das sehr entgegenkommt, dass sie jetzt gerade noch rechtzeitig eine Downtime haben, in der sie dann rein zufällig gerade mal ein paar Brennelemente austauschen können. Und dann rein zufällig leider die Steuer nicht bezahlen müssen. Sie würden ja so gerne. Na, aber gut, das ist ein Loophole, das ist groß genug, dass es irgendwie jedem, der bis 5 zu zählen in der Lage ist, hätte klar sein dürfen. Oder anders ausgedrückt, niemandem in der Regierung. Aber ja. Dann ist in Gorleben auch Gas gefunden worden. Hatte ich aus Telepolis rausgeklaut. Die Umweltschützer haben sich mittlerweile die Einsicht in Akten rund um das Thema Gorleben von 14 Ministerien und Behörden erstritten, die sie nach und nach im Internet veröffentlichen. Akten des Bundesumweltministeriums und des Bundesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, belegen nun, dass es im Salzstock Gorleben Gasvorkommen gibt, die das Bergwerk für die Endlagerung von hochradioaktivem Müll ungeeignet machen und offenbar von der Politik bewusst ignoriert wurden. Bereits im Juni 1982 bei der ersten Schachtvorbohrung stießen Arbeiter auf leicht entzündliche Kohlenwasserstoffgase. Auch auf den Strecken des Erkundungsgebietes, des Erkundungsbereiches 1, der heute im industriellen Maßstab ausgebaut werde, hätten Bohrmannschaften Gas und flüssiges Gas, sogenannte Kondensate, vorgefunden, erklärte der Greenpeace-Atomexperte Matthias Edler. Gasvorkommen waren in der Gegend nichts Neues. Bereits im Juli 1969 gab es auf dem Gebiet der DDR bei Rambo während einer Erkundungsbohrung zu einer Gasexplosion. Die Gase, die da gefunden wurden, sind übrigens identisch mit denen, die 82 aus der ersten Schachtbohrung in Gorleben austraten und abgefackelt werden mussten. Oder anders ausgedrückt, in dem angeblich ach so sicheren Endlager, dem einzigen, dem alternativlosen, da gibt's Gas. Und wenn das sich auch nur ein bisschen entzündet und mit heißen Atom Zeug ist durchaus die Wahrscheinlichkeit ja nicht ganz gering, dass da vielleicht irgendwie mal was passieren könnte. Dann kann das ganz ordentlich Krawumm machen. Und wenn es Krawumm macht, kann das übrigens Gerüchten zufolge so einem Bergwerk dann doch irgendwie leichten Schaden zufügen, wie zum Beispiel, dass das Ding plötzlich nicht mehr dicht ist und dann irgendwelches ekliges Zeug austreten kann. Und mit ekliges Zeug meine ich Zeug, was dann auch im Dunkeln leuchten kann. Na, also, ja, schön. Dann droht die Polizei nämlich ein konsequentes Durchgreifen an. Die Polizei hatte beim Castortransport nach Gorleben ein konsequentes Durchgreifen angekündigt. Im Umgang mit Straftaten müsse es darum gehen, konsequent einzuschreiten, sagte der Bundespolizeipräsident aus Hannover, Thomas Osterroth. Die Einsatzleitung rechnet an diesem Wochenende im Wendland mit überwiegend friedlichen Demonstranten. Mehrere 10.000 wollen kommen. Der Anteil der gewaltbereiten Autonomen liegt nach Einschätzung der Polizei bei weniger als 1%. Ist eine Meldung von Mittwoch und ich habe mir da einfach nur die Frage gestellt, wenn Sie jetzt doch so hart durchgreifen wollen, können Sie ja vielleicht schon mal vorher ankündigen, wie viele Leute Sie blind schießen werden mit Wasserwerfern, wie viele Augen Sie rausschießen und wie viele Leute Sie bei der Gelegenheit vielleicht sogar bereit sind umzubringen, bevor Sie einsehen, dass das, was Sie da tun, irgendwie nicht so richtig dolle sinnvoll ist. Na, ich meine, wenn Sie jetzt schon vorher ankündigen, dass Sie da keine Gefangenen nehmen im Wesentlichen. Okay, so hart formulieren sie es nicht, weil wenn sie es so hart formulieren würden, dann wird irgendwie auch dem letzten Vollidioten auffallen, dass das gerade irgendwie sich weit jenseits der Grenzen des Grundgesetzes bewegt, was die da tun, aber pff, na, also ja, sie kündigen an, dass sie ganz knallhart durchgreifen. Zu ich mir dann wirklich nur noch die Frage stelle, wann gibt es die ersten Toten? Vielleicht wird es wirklich an der Zeit, dass es die ersten Toten gibt, bis mal irgendwie auch dem letzten Vollidioten klar wird, dass da gerade irgendwie Scheiße im Gange ist, die dann doch besser aufgehalten gehört. Übrigens, RWE spart dann auch noch doppelt, weil sie nämlich auch Brennelemente, die nicht komplett abgebrannt sind, ausbauen, lagern und später wieder einbauen und so erneut Steuern sparen, weil die für die gebrauchten Elemente nicht einfallen. Darüber informierte das hessische Umweltministerium den Umweltausschuss. SPD und Grüne wollen wissen, wie der Steuertrick verhinderbar sei, weil der Konzern unnötig Atommüll produziere. Dass RWE die 92 Brennelemente in einem Abklingbecken aufbewahren will, um sie wieder zu verwenden, erstaunte die Parlamentarier. Ja, oder anders ausgedrückt, die tauschen Sachen aus, die eben noch nicht abgebrannt sind. Nur um sie dann später nochmal wieder einsetzen zu können, weil für die Dinger muss man ja nicht zahlen. Na, weil die sind ja nicht neu. Na, von wegen, die Physik schreibt das vor. Naja, also die Physik schreibt bestimmt nicht vor, dass ihr hier Steuer hochoptimiert. Aber hey. Na, von daher, ja, RWE spart sich gesund. So, dann ist Street Viewchen nämlich am Dienstag gestartet. Da hat Google nämlich erste Street View Bilder freigegeben. Zu sehen gibt es erstmal irgendwie die Innereien von diversen Fußballstadien, die garantiert nicht mit einem auf irgendwelchen öffentlichen Straßen rumfahrenden Auto aufgenommen wurden. Und ausgewählte Orte, also hier in Hamburg gibt es Teile von der Kühlbrandbrücke zu begucken. Hui! Und dann gibt es ein Kaff im Allgäu, dessen Name mir innerhalb von 3 Sekunden, nachdem ich ihn gelesen habe, immer wieder entfällt. Die haben sich darum beworben, dass sie doch irgendwie die erste Stadt sein wollen, die wenigstens in größeren Teilen zu sehen ist. Und da gibt es natürlich auch die ersten geblurrten Häuser. Also nichts von wegen verpixelt, sondern eher so Blur-Effekt. So Schmierschleim, bäh. Und ja, da kann man sich dann auch mal angucken, wie scheiße das eigentlich aussieht. Was man bei der Gelegenheit auch konnte, feststellen, dass der ganze Verschmierquatsch irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Weil der wohl, ich weiß gar nicht, vom iPhone aus, ja, ich glaube vom iPhone aus angeblich doch wieder sichtbar gewesen wäre. Aber das ist auch nicht weiter überraschend, weil das Ursprungsmaterial, das soll ja erst 2 Monate nach dem ersten ansehbar werden, verschmiert werden. Na, oder anders ausgedrückt, in 2 Monaten wird das dann komplett verwischt. Und das sieht einfach schlicht und ergreifend scheiße aus. Aber ja, kann man jetzt sich also immerhin mal angucken. Da sollen irgendwie 16 Häuser verwurbelt sein. Ich habe mir 1 angeguckt, das hat mir gereicht. Hä? Dann gibt es hier Cyberwichtig. Die Bundesregierung hält fest, dass weder die Bundeswehr noch der Bundesnachrichtendienst Schadsoftware entwickelt und einsetzt. Auch wird in keine entsprechenden Vorhaben gefördert. Gleichwohl beschäftigten sich alle Sicherheitsbehörden des Bundes mit dem Thema Cyberwar. So habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI eine Reihe von Abwehrmaßnahmen ergriffen. Es leistet Hilfestellung für die Bundesverwaltung und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Bla 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 bla. Also die Bundesregierung behauptet, dass weder Bundesnachrichtengeheimdienst noch Bundeswehrwanzen einsetzen würden. Ne, das lassen sie dann im Zweifelsfall per Amtshilfe des Bundeskriminellamt machen. Na, also wir treiben hier Cyberwar. Mist, die Meldung wäre doch wichtig gewesen. Na, egal, habe ich sie gelöscht. So, zwei habe ich noch, nämlich das Haspa-Profil. Die Hamburger Sparkasse erstellt Kundenprofile. Hamburg bei der Hamburger Spaßkasse werden laut einem Medienbericht, nämlich in NDR Info, psychologische Profile der Kunden erstellt, um effektiver Versicherungen oder Aktien verkaufen zu können. Wie NDR Info berichtet, teilte die Bank ihre Kunden in 7 Typen ein, darunter Bewahrer, Hedonisten oder Abenteurer. Die Kunden würden darüber nicht informiert. Bei der Hamburger Verbraucherzentrale zeigte man sich entsetzt. Hier werde versucht, den Verbraucher in einer Weise zu beeinflussen, die nicht in seinem Interesse sei. Nur so frei nach dem Motto, also wer irgendwie besonders High-Performance-Blubber haben will, den muss man halt nur sagen, ja, und hier der Aktienfonds, der ist großartig, der ist riesig. Und wer eher irgendwie Bewahrer ist, den konntest du nicht mit, ja, das gibt 300% Zinsen pro Sekunde, kannst du dem halt nicht kommen. Sondern da musst du dann halt irgendwie argumentieren, ja, das ist ja ganz doll sicher. Da kann ihr Geld ja gar nicht verloren gehen. Na, und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, machen sie das allerdings bei Leuten, die irgendwie Haspa-Joker-Kunden sind, weil sie sich da nämlich im Kleingedruckten auch genehmigen lassen. Na, die spannende Frage, wann denn Trulse Eick nochmal irgendwann mal etwas tut tatsächlich für Verbraucherschutz, das, ich glaube nicht dran, dass sie sich in der Geschichte irgendwie mal meldet. Immerhin die Verbraucherzentrale ist jetzt entsetzt. Und zwar ganz doll entsetzt. Aber ja. Also mal ganz davon abgesehen, wann taucht denn mal ein Datenschützer auf? Wir haben hier doch Unmengen an Datenschützern rumsitzen. Anstatt immer auf Google einzuhauen und zu sagen, wie böse Street View ist, könnten die vielleicht auch mal wieder was Sinnvolles tun. Gut, der Weichei ist hier nicht zuständig, aber ja. Und dann gibt es noch eine Meldung vom LHC, die auch einmal quer durch die gesamte Medienlandschaft geschwappt ist. Aber ja, seit Dunstkreis Freitag letzte Woche ist mit den Protonenphysikläufen vorbei. Sie hatten zwar eigentlich auf dem Zettel da noch ein paar Physikläufe machen zu wollen, aber das hat dann aus verschiedensten Gründen irgendwie nicht geklappt. Und jetzt, seit gestern Abend, beziehungsweise gestern Nachmittag, läuft die Einrichtung, dass sie da Bleiionen in den Ring reinschmeißen, um die dann miteinander kollidieren lassen zu können. Und da wird dann insbesondere das Experiment Alice eher Spaß dran haben, ne, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den LHC-Rap erinnern könnt, aber Alice, das L steht für Lead, Blei und das I für Iron, also das ist halt dafür da, dass da Bleiionen drin zusammengeschmissen werden und die dann da großen Spaß dran haben, irgendwie die Überreste zu analysieren. Gut, die anderen Experimente können da auch ein bisschen was gucken, genauso wie Alice ja auch Protonenkollisionen geguckt hat, aber die dann halt immer nur in relativ niedriger Kollisionsrate. Ja, aber also seit Ende Oktober ist jetzt also die Physik mit Protonen vorbei und jetzt geht's halt mit Bleiionen noch einen Monat weiter. Und zwar auch wirklich genau einen Monat. Nämlich bis KW49, Anfang KW49, dann fängt die Weihnachtspause bei denen an. Aber ja. So, und dann haben wir es, glaube ich. Und dann hier nochmal, genau. Dann geht's nämlich weiter in der Musikecke. In der Musikecke wohnt Wanton Meet Wyatt Earth. 3 Minuten 47 ist das Ding lang, ID3-Text hat es nicht und entstammt mutmaßlich dem Podsafe Music Network, beziehungsweise nicht ganz so mutmaßlich, weil zuletzt gespielt habe ich das in Kompott 32 vor Ewigkeiten. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem Band White iPhone Commercial. 2 Minuten 54 und den habe ich aus YouTube piratisiert. So, und jetzt gibt es einen Shuttle zu starten. Das heißt, vorher muss ich noch ein Intro bauen, aber ja, danach starte ich dann einen Shuttle. Höchstpersönlich. So, und dann sage ich erstmal blauen Himmel. 12.31 Uhr haben wir übrigens. Drohe damit, dass ich wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise, vielleicht sogar nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Immer vorausgesetzt, da kommt nichts dazwischen, wie das blöde Handgelenk rechts, was jetzt irgendwie der Meinung ist, dass es irgendwie wehtut. Blödes Handgelenk. So, und dann genau, drohe ich damit, dass ich also in der Woche vielleicht eventuell möglicherweise auch wieder unterwegs bin und wieder was aufnehmen könnte und euch dann sogar in die Ohren tun könnte. Und sagt dann jetzt viel Spaß mit Wyatt Earth von der Band, der Namen ich schon damals nicht aussprechen konnte. und dem Band White iPhone Commercial. Übrigens, der Mann, der darauf hinweist, dass es das weiße iPhone ist, was da nicht da ist, das hört man nicht. Also wenn man das Video sieht, dann sieht man aber, dass der, drücken wir es mal politisch korrekt aus, Pigment privilegiert ist. Also der schwarz. Ja, so, und genau, dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
No, stop. Look, cut the music. We made this promo for one reason, to let you know that the white iPhone is on its way. It's a little delayed, but it's not as bad as Dr. Dre's Detox album. That's been on the books for 6 years. And, you know, basically, we should revel in the fact that this is delayed, because a lot of things are better a little delayed and worth the wait, like the McRib.
The camera? Really? You can't release the white iPhone 4 because of the camera? Are you f***ing kidding me? You released the white iPhone 3G, you released the white iPhone 3GS, and those both had cameras and were white? And which camera are we talking about here? Because there's f***ing two!
Wait. You mean black was on time, and we're still waiting on white?
You know, a lot of people don't realize this is the very first white product we've ever made. We've never made a white Apple product before. Ever.
You know what they say about iPhone 4? Once you go black, you never go back. Because you don't have that option.
This has not been a good year for Apple and cameras. First, they forget to put the camera in the iPad. Then, they remove the camera from the iPod Nano. And now they're saying they can't release the white iPhone because of the camera. What's next? The camera trapped those Chilean miners? Took pictures of Brett Favre's made that hooker steal Charlie Sheen's wallet?
Insert any racist joke right here in your face.
Why don't you just buy the black iPhone, all right? And besides, if you've waited for the white iPhone, you're an idiot. You're a stupid human being who has waited 5 months for a phone that's a different color, that you're just gonna put a cover on anyways. So, you're a fool. In fact, why don't you go get an Evo or something? Or a Droid 2. They apparently does.
You know, if iPhone 4 has taught us anything, it's that you always, always bet on black.
I quit. Consider this my formal resignation. I quit. Open the goddamn door. Bon voyage, motherfucker.